Deutschlandfunk Interview.
Selbst in einer Katastrophe wie dieser sind dann eben doch nicht alle gleich. An vielen Orten im Erdbebengebiet fühlen sich die Menschen alleingelassen. Und die große Frage ist, ob die Hilfe und die Rettung auch in Syrien ankommen wird, durchgelassen wird, auch in die kurdischen Gebiete etwa. Da richten sich alle Augen nicht nur auf das Assad-Regime, sondern auch auf den türkischen Präsidenten und schauen nach Moskau, auf die Rolle, die Russland dabei spielen könnte. Über all das können wir jetzt sprechen mit Christian Brakel. Er ist Türkei- und Syrien-Experte und leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Dort erreichen wir ihn auch gerade. Guten Morgen, Herr Brakel.
Guten Morgen.
Wir haben es in den Berichten unserer Korrespondenten vor Ort gehört. Die Kritik am türkischen Präsidenten wächst aktuell. Es heißt, Warnungen seien da nicht ernst genommen worden. Man sei nicht gut auf Erdbeben vorbereitet gewesen. Wie gut erfüllt denn Präsident Erdogan seine Aufgabe da als Katastrophenmanager?
Das ist für mich jetzt aktuell noch sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, das wird man erst in den nächsten Tagen sehen. Es gibt natürlich Kritik irgendwie, aber was davon, also gerade auch in den sozialen Medien kursiert sehr viel, aber was davon natürlich berechtigt ist, das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also Sie sprachen gerade an, es gibt Gebiete, die von der Hilfe bisher nicht erreicht wurden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Infrastruktur zusammengebrochen ist, dass Flughäfen zerstört wurden, dass Straßen zerstört wurden. Was damit jetzt mit Inkompetenz zusammenhängt oder vielleicht auch politischen Versäumnissen vorher und was einfach der Immensheit dieser Katastrophe geschuldet ist, das lässt sich jetzt noch sehr schwierig beurteilen.
Hm. Viel zu hören ist ja in der Tat über Unterstützung und anlaufende Hilfsmaßnahmen, auch international Unterstützung in der Türkei. Wesentlich schwieriger ist es da schon, die Hilfe auch nach Syrien zu bekommen. Dort ist fast noch nichts angekommen, hören wir von unserer Korrespondentin. Ein Grenzübergang von der Türkei aus nach Syrien ist ja offen. Wie eng ist denn dieses Nadelöhr und ist da die Türkei bereit, auch weitere Korridore vielleicht mit möglich zu machen?
Das ist sehr eng und man muss auch sagen, also ob die Türkei dazu bereit ist, wir haben ja gestern auch Bundesaußenministerin Baerbock gehört, die das gefordert hat, es liegt auch nicht nur an der Türkei. Sie müssen sich vorstellen, dass zum Teil auf der anderen Seite diese Grenzübergänge kontrolliert werden von militanten Gruppierungen. Und das ist ja weiterhin ein aktives Kriegsgebiet. Das ist nicht so einfach, das für Personen da hineinzukommen. Selbst wenn die Türkei sehr guten Willen zeigen würde, was wir aktuell noch nicht wissen, auch seit syrischen Regimes. Es wurde zwar signalisiert in der UN, dass man Hilfskräfte ins Land lassen wird, aber das gilt nur für regimekontrollierte Gebiete. Also gerade diese Zersplitterung, diese verschiedene Kontrolle durch verschiedene Gruppierungen, durch die Regierung, die macht es sehr, sehr schwierig.
Halten Sie denn, also lassen wir uns über die Bereitschaft sprechen, Sie haben es angedeutet, der türkischen Regierung, das ist ja schon ein wichtiger Punkt und sicherlich auch in dem Kontext interessant, dass die Gesellschaft für bedrohte Völker davon spricht, dass eben auch in dieser schweren Erdbebenlage, dass die Türkei nicht davon abgehalten haben soll, muss man sagen, kurdische Gebiete weiter in Nordsyrien zu bombardieren. In der Nacht schon von Montag auf Dienstag soll das gewesen sein. Wie werten Sie denn das?
Auch das, wie gesagt, ist sehr schwierig aktuell jetzt zu beurteilen. Es gab offensichtlich einen Angriff der türkischen Luftwaffe. Die Türken sagen, dem vorausgegangen sei ein Beschuss durch aus PKK-kontrolliertem Gebiet, aus Tal Abyad. Aber wo da Henne und wo Ei liegt, auch das ist wieder sehr schwierig zu sagen. Aber ja, also man kann nicht davon sprechen, dass es ein grundsätzliches Umschwenken der türkischen Politik gegenüber der PKK in Nordsyrien gäbe. Das ist bisher nicht zu erkennen, aber auch wieder, also es gibt einfach in der aktuellen Situation eine unglaubliche Unklarheit zu sehr vielen Dingen.
Das betrifft sicherlich auch überhaupt die humanitäre Lage dort vor Ort einschätzen zu können. Also das ist ja nicht nur für Hilfskräfte schwer, dorthin zu kommen. Journalistinnen und Journalisten haben da kaum eine Chance. Und das ist ja eine Region, wo die Menschen sowieso schon unter katastrophalen Bedingungen gelebt haben. Haben Sie da andere Drähte? Können Sie uns da helfen, wie es aktuell in Syrien eben aussieht, in Nordsyrien?
Also Sie sagen das richtig, das ist eine Region, die ja jetzt schon die letzten 11 Jahre, 12 Jahre irgendwie im Prinzip völlig am Boden lag. Einerseits können Sie natürlich argumentieren, es gibt ohnehin sehr, sehr viel zerstörte Infrastruktur. Also es gibt sehr viel weniger, was jetzt durch das Erdbeben noch zerstört werden konnte. Andererseits müssen Sie sich auch vorstellen, die Resilienzkräfte der Bevölkerung vor Ort, die sind natürlich auch viel, viel niedriger nach so vielen Jahren Krieg. Und das, was es ja zumindest in der Türkei noch gibt, wenn das auch vielleicht mit Problemen behaftet ist, nämlich einen funktionierenden Staat, Den gibt es in Syrien eben auch nicht in den staatlich kontrollierten Gebieten, also sondern das sind ja entweder bewaffnete Gruppierungen, die da so einen Quasi-Staat stellen, oder eben das syrische Regime, was aber auch im Prinzip wie eine Mafia-Bande agiert. Also sowas wie zum Beispiel Katastrophenschutz, organisierte Gesundheitsversorgung, die ist ja schon lange in vielen dieser Gebiete zusammengebrochen und auch unter normalen Bedingungen völlig überfordert. Deswegen, ja, ist das sehr, sehr schwierig vorstellbar, irgendwie, dass da irgendwie rechtzeitig Rettungsmaßnahmen ankommen werden. Weil denn, selbst wenn internationale Kräfte in das Gebiet gelangen, wird es wahrscheinlich relativ spät sein. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nichts.
Und dieses Regime, wie Sie es gerade in all seiner Zersplitterung skizziert haben, das fordert nun das Ende westlicher Sanktionen. Die wurden ja, muss man sich erinnern, wegen des gewaltsamen Vorgehens der Regierung, des Regimes gegen die Zivilbevölkerung verhängt und sollen jetzt also zum Schutz der Zivilbevölkerung aufgehoben werden. Ist das nur zynisch oder steckt da auch ein Funken guter Wille drin?
Also ich glaube, man kann ausnahmsweise bei diesem Regime in Damaskus davon ausgehen, dass guter Wille nichts mit den Kalkulationen zu tun hat. Das ist auch, also es gibt keinen direkten Bezug dazu. Humanitäre Hilfe kann ohne weiteres geleistet werden, irgendwie ohne dass diese Sanktionen dabei eine Rolle spielen. Da geht es ja vor allen Dingen um Güter, die militärisch eingesetzt werden können, bis in diese Sanktionen gegen Regierungsmitglieder. Also das, was wir jetzt unmittelbar brauchen, also die Not- und Katastrophenhilfe, das erfolgt ja auch nicht durch Überweisung von Geld an den syrischen Staat oder sowas, sondern das erfolgt dadurch, dass eben Leuten Zugang zu Gebieten gewährt wird, irgendwie, dass da Rettungsteams reinkommen. Also das ist, wenn maximal diese Sanktionen, eine Diskussion für einen sehr viel späteren Zeitpunkt. Und das ist ja auch das Problem, das haben wir die letzten Jahre im Krieg auch gesehen. Wir haben ja die UN zum Beispiel vor Ort, wir haben internationale Nichtregierungsorganisationen vor Ort, die versuchen, in den vom Krieg betroffenen Gebieten Hilfe zu leisten. Und was immer wieder passiert, gerade natürlich irgendwie durch das Regime in Damaskus, dass die sich das zunutze machen und ganz viel dieser Gelder einfach abschöpfen für ihren persönlichen Reichtum. Und also da in dieser Situation dann die Sanktionen aufzuheben und zu sagen, ja, okay, dann macht das noch unverfrorener, das halte ich für den völlig falschen Schritt.
Also die Gefahr halten Sie für groß, dass hier Katastrophenhilfe tatsächlich für politische Machtinteressen dann instrumentalisiert wird?
Ja, also das ist das, was das letzte Jahrzehnt über in Syrien passiert ist. Da haben sich manche Mitglieder des Regimes eine goldene Nase verdient. Trotzdem bedeutet das natürlich nicht, dass man gar keine Hilfe leisten kann und natürlich auch gerade in Gebieten, die gar nicht vom Regime kontrolliert werden. Also ich glaube, man sollte trotzdem spenden. Es gibt weiterhin zum Beispiel in den nicht regimekontrollierten Gebieten, die ja vor allen Dingen im Nordwesten des Landes sind, die jetzt betroffen sind, gibt es zum Beispiel die sogenannten Weißhelme, eine Organisation, die das letzte Jahrzehnt schon sehr stark im Katastrophenschutz ausgebildet wurde durch Deutschland, durch Großbritannien. Die sind unabhängig, die kann man unterstützen. Bedeutet das, dass jeder Cent bei den Betroffenen ankommt? Nein, wahrscheinlich auch da nicht. Natürlich in einer Situation, wo es wenig Arbeitsmöglichkeiten gibt, wo es sehr viel Armut gibt, gibt es immer Korruption, fließt immer Geld ab. Aber trotzdem wird natürlich Hilfe auch bei den Betroffenen ankommen.
Jetzt verhindert ja nicht nur das Assad-Regime, sondern auch Russland in der Vergangenheit immer wieder, dass Menschen in Syrien humanitäre Hilfe bekommen. Dementsprechend hat sich der Appell der Bundesaußenministerin, den Sie vorhin zitiert haben, ja auch nicht nur an die Türkei, sondern auch explizit an Russland gerichtet, da jetzt seinen Einfluss in der Region auch geltend zu machen. So wie wir hören, passiert das auch. Es wurden Rettungskräfte in beide Länder oder in Richtung beider Länder geschickt. Was ist denn jetzt von der Unterstützung ausgerechnet aus Moskau zu halten?
Also natürlich sind da auch vielleicht auch politische Kalkulationen dahinter, aber ich glaube auch, dass man zu diesem Zeitpunkt das erstmal begrüßen muss. Russland geht es mit Sicherheit natürlich auch darum, internationales Ansehen zurückzugewinnen. Das ist natürlich auch gerade im Zusammenarbeit mit der Türkei, die ja auch durchaus ein wichtiger Partner für die Russen ist, möchte man auf jeden Fall da Unterstützung zeigen. Also von daher würde ich das nicht rundheraus verdammen. Ich glaube, in so einer schwierigen Notlage wie jetzt muss man einfach sehen, was möglich ist. Sie sehen das ja auch an der Hilfe, die in die Türkei kommt. Die kommt aus allen möglichen Staaten, die sonst ein nicht so gutes Verhältnis mit der türkischen Regierung pflegen. Also
ganz vorne Griechenland.
Griechenland, Russland, Russland nicht, Griechenland, Israel, die USA. Von daher, ich glaube, willkommen ist erstmal in der aktuellen Situation alles. Und dann wird es darauf ankommen, dass man eben mit Russland irgendeine Form von weiterer humanitärer Einigung erzielen kann. Denn es wird nicht reichen, nur russische Helferinnen und Helfer zu schicken.
Lassen Sie mich das Stichwort Griechenland trotzdem nochmal aufgreifen. Das ist ja durchaus bemerkenswert, nachdem der türkische Präsident ja jetzt auch in Wahlkampfzeiten immer wieder das Feindbild gepflegt hat, das Feindbild Griechenland. Jetzt also die Hilfe aus Griechenland hat die politischen Prioritäten quasi verschoben. Kann das denn nachhaltig sein?
Das ist noch unklar, aber also wenn die sich das Erdbeben von 1999, was hier östlich von Istanbul stattgefunden hat, das war ja auch sehr schwer damals, wenn vermutlich auch leichter als die aktuellen, da gab es das schon mal, also dass es eine große griechische Hilfsbereitschaft gab und daraus erwuchs dann tatsächlich so eine neue Periode politischen Tauwetters und politischer Annäherung. Das war allerdings natürlich auch unter ganz anderen politischen Vorzeichen. Sie erinnern sich, Anfang der 2000er war die Türkei noch im EU-Beitrittskurs. Es war ein Land von Reformen und Modernisierung. Das ist jetzt ja anders. Also wie nachhaltig das sein kann, der antigriechische Nationalismus in der Türkei ist von der Regierung immer wieder hochgepusht worden. Auf griechischer Seite ist meine Eindruck, es ist so viel besser nicht. Man weiß es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt ist es zumindest ein sehr ermutigendes Zeichen, dass das passiert und wir können nur hoffen, dass das nachhaltig sein wird.
Auch andere NATO-Partner, um das noch zum Schluss zu sagen, fühlen sich dadurch ja auch durchaus ermutigt und hoffen da jetzt auf eine Phase der pragmatischen Zusammenarbeit. Könnte das so einen Effekt haben, eben auch in dem ja doch verhärteten Kurs gegenüber der NATO-Erweiterung etc.? Da haben wir ja eher konfrontative Worte aus Ankara gehört zuletzt.
Ja, also es kann diese Auswirkungen haben in vielerlei Hinsicht. Die Frage, ob das Bestand haben kann, weil natürlich das im Prinzip, was diese Regierung am Leben erhält, da gibt es halt bestimmte Mechanismen und das eine davon ist halt, sich dauernd irgendwelche äußeren und inneren Feinde zu suchen. Und wir stehen ja kurz vor den wichtigsten Wahlen in wahrscheinlich 20 Jahren. Aber die Auswirkungen, die natürlich das Erdbeben haben könnte, wäre A, also finden die Wahlen überhaupt wie angesetzt am 14. Mai statt? Und wenn sie nicht stattfinden, was passiert dann? Und beziehungsweise wenn sie stattfinden, wird vielleicht, wenn sich die Wut jetzt irgendwie auf die Regierung akkumulieren sollte aufgrund der Auswirkungen des Erdbebens, wird das politische Konsequenzen für diese Regierung haben. Denn auch das erinnern sich, die AKP von Erdogan ist damals hier an die Macht gekommen, nach diesem Versagen der damaligen Regierung 99 während des Erdbebens.
Da machen wir einen Punkt und knüpfen sicherlich nochmal an, wenn es soweit ist. Christian Brakel war das, der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Besten Dank für das Gespräch, Herr Brakel.
Sehr gern.